Ja, liebe Gemeinde zu Wendixen, es ist für mich doch immer eine große Freude, hier zu sein. Und die lockere Fröhlichkeit, mit der ihr Gottesdienst feiert und Gott lobt, mit zu genießen, die erste halbe Stunde. Ja, dann bin ich dran. Draußen die Brüder, die mich empfangen haben, die fragten, ob ich denn auch gut hergefunden hätte. Oder ob ich ein Navi hätte. Ich habe kein Navi, aber ich habe wunderbar hergefunden, weil ich die Strecke, wie ich frecherweise behauptet habe, schon fast im Schlaf kenne. Das stimmt so ganz nicht. Aber ich kenne sie inzwischen so gut, dass ich unterwegs mich auf die Predigt konzentrieren kann. Aber keine Sorge, ich fahre trotzdem vorsichtig. Ich möchte noch eine kleine Information euch zuvor, vor der Predigt geben. Vor 2 Jahren oder so, da hatte ich euch mal diese wunderbare neue Übersetzung, die Basisbibel, vorgestellt. Vielleicht hat der eine oder die andere sie inzwischen. Und seit ich das letzte Mal hier war, ist inzwischen auch leider noch nicht das ganze Alte Testament erschienen, aber die Psalmen. Immerhin, wer nachher mal gerne da reingucken möchte, wie diese Übersetzung ist, die ich sehr schätze, herzlich willkommen. Aber nun zur Predigt und ich möchte vorher noch einmal mit uns beten. Ja, unser guter Gott, wir bitten dich jetzt darum, dass du uns segnest, dass du mit deiner Freundlichkeit, deiner Güte, deiner Liebe, deiner Gnade unter uns bist und wir in der Tat einen Zipfel von deiner Herrlichkeit spüren. Amen. Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, bei meinen Streifzügen durch das Alte Testament, ihr wisst, wie sehr ich es liebe und dass ich, glaube ich, auch die letzten Male, die ich hier war, über einige der Vätergeschichten gepredigt habe. Bei diesen Streifzügen also bin ich inzwischen bei Mose angelangt. Der Bibeltext heute ist ein Drama. Ein Drama in 3 Akten. In dem Drama treten auf das Volk Israel, Mose und Aaron und Gott. Und ganz nebenbei auch noch ein goldenes Stierbild oder wie der Text so etwas lässig sagt und herabwürdigend, ein goldenes Kalb. Und es geht in der Tat um die Glaubenswurzeln Israels, wir haben vorhin davon gehört am Anfang, und die Irrungen und Wirrungen, die passieren, wenn man die Wurzeln nicht versteht oder diese Wurzeln gar verlässt. Hört also den Text aus 2. Mose 32, Vers 1 bis 14 lese ich. Als das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach: Auf, mache uns einen Gott, der vor uns hergehe. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen: Reißet ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk die goldenen Ohrringe von den Ohren ab und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie aus ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und das Volk sprach: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist ein Fest des Herrn. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf. Aber Luther steht, um ihre Lust zu treiben, wenn man es wörtlich übersetzt, heißt es, um eine Sexorgie zu feiern. Der Herr aber sprach zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du uns aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du doch mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen jetzt die Ägypter sagen können, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge vom Erdboden? Kehre dich Gott doch ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Ein Drama in drei Akten. Wie jedes gute Drama hat auch dieses Drama einen Prolog, also eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist lang und vielen von uns sind die wichtigsten Ereignisse daraus ja gut bekannt und vertraut. Dass Gott sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei befreite, die wundersame Errettung vor den Verfolgern am Schilfmeer, das Rote Meer, der Zug durch die Wüste mit den vielen Gefahren, aber immer unter dem Schutz und mit der Hilfe Gottes. Und dann am Berg Sinai, kurz zuvor, Gott zeigt sich. Er offenbart sich dem ganzen dort lagernden Volk in Donnern und Blitzen. Und Mose und Aaron und 70 Auserwählte, die Ältesten, die dürfen sich sogar Gott nähern und ihn schauen. Gott ist ihnen nahe, freiwillig. Sie dürfen sogar dort vor Gott ein Festmahl feiern. Und dort schließt Gott einen Bund mit seinem Volk, einen Vertrag, der nicht nur juristischer Natur ist, sondern eine Lebensbindung beinhaltet. Eine Lebensbindung und gegenseitiges Vertrauen. Ich will euer Gott sein, also ich will mit euch gehen und euch Gutes tun und euch geben, was ihr braucht: Hilfe, Fürsorge, Segen, Schutz. Und ihr sollt mein Volk sein, also mir vertrauen und euch auch an die Regeln und Gebote halten, die ich euch gebe. Zu diesen Regeln, die Mose auf dem Berg von Gott dort bekommt, gehören natürlich die 10 Gebote, aber eben auch eine Menge anderer Gebote für das Zusammenleben miteinander und für den Gottesdienst, für die Verehrung und Anbetung Gottes. Regeln, die übrigens für uns heute oft keine Bedeutung mehr haben. Also das damalige Design für ein Priestergewand, die Beschreibung dauert allein 43 Verse, die hat für uns, denke ich jedenfalls, keine große geistliche Wichtigkeit. Aber Regeln, die damals Bedeutung hatten und Gottes Wille waren. Zu diesen Geboten gehörte auch das Gebot, keine Bilder von Gott zu machen. Keine silbernen oder goldenen Götterfiguren, keine Götzen. Und alles Volk hatte damals eifrig und einstimmig Ja geschrien. Alle Worte, die Jahwe, unser Gott, geredet hat, die wollen wir tun. So steht es in Kapitel 24, Vers 3. Sehr schön. Und vermutlich sogar ehrlich und ernst gemeint. Aber es ist ja so, unter dem Eindruck grandioser, bewegender und toller und ergreifender Erlebnisse und Erfahrungen, da ruft man gerne Ja und stimmt gerne zu und schwört Treue ein Leben lang. So lange, bis einen die Realität einholt. Und das tut sie manchmal schon nach 40 Tagen. Und damit beginnt der erste Akt dieses Dramas. Denn Mose ist wieder auf den Berg gestiegen zu Gott. Es war ja in den Tagen vorher schon ein emsiges Bergauf und Bergab, das Mose dort absolvierte. Die 10 Gebote, das Bundesbuch, der Bundesschluss. Aber jedes Mal war Mose nach kurzer Zeit wieder da. Diesmal aber kommt er nicht zurück. Mose, der Führer des Volkes, Mose, der Vermittler zwischen Gott und seinem Volk, Mose, ihr Halt in schwierigen Situationen, Mose, an dem sie sich orientieren konnten, Mose, der immer verlässlich da gewesen war und Verantwortung übernahm, wenn es schwierig wurde, Mose, eine machtvolle Persönlichkeit mit Ausstrahlung. Und oft hatte er es ja für das Volk so den Eindruck gemacht, als ob gar nicht Gott, sondern der Mensch Mose die Wunder vollbracht hätte. Am Schilfmeer, als dieser Mose die Hand gehoben hatte und das Wasser sich teilte und alle gerettet wurden, Klammer auf, dass Gott ihm das vorher befohlen hatte und eigentlich das Wunder vollbracht hatte, das hatte ja keiner so richtig mitgehört. Oder als Mose durch einen Schlag auf einem Felsen eine Wasserquelle hervorsprudeln ließ, eigentlich Gottes Tat und auf seinen Befehl hin, aber auch das hatte keiner so richtig mitgekriegt. Es sah für das Volk so aus, als wäre es Mose gewesen. Und so geht es weiter. Gott tut Wunder, aber irgendwie sah es immer äußerlich so aus, als sei Mose das Werkzeug Gottes, selbst der Wundertäter gewesen. Der Augenschein ist manchmal trügerisch. Mose, immer wieder Mose. Und folgerichtig argumentiert das Volk hier auch: Mose, der Mann, der uns aus Ägypten geführt hat. Mose, nicht Gott. Dieser Mose ist auf dem Berg geblieben, verschollen, seit 40 Tagen. Wer weiß, was ihm passiert ist? Das sind fast anderthalb Monate. Wer weiß, tot wahrscheinlich. Und es ist kein Wunder, das Volk ist verunsichert und bekommt Angst. Nicht um Mose eigentlich in erster Linie, sondern um sich selbst. Es ist führungslos und orientierungslos geworden. Und vielleicht das Schlimmste, es ist keiner mehr da, der den Kontakt herstellt zwischen Gott und den Menschen, der vermittelt hätte zwischen Gott und seinem Volk. Das hatten sie immer Mose überlassen, mal murrend, mal jubelnd. Es ist immer ganz bequem, wenn man solche schwierigen Aufgaben delegieren kann und die Verantwortung anderen überlassen kann. Und umgekehrt ist es ja auch verführerisch für Menschen in Führungsfunktionen, auch in Gemeinden übrigens, wenn ihnen so viel Macht zugeschrieben und zugebilligt wird und wenn sie dann zum Guru stilisiert werden. Jetzt jedenfalls ist Mose, ihr Führer, ihr Guru, weg und das Volk gerät in Panik. Niemand mehr da, der sie führen könnte, niemand mehr da, der den Kontakt herstellen könnte zwischen Gott oben auf dem Berg und ihnen, dem Aaron, den Mose eigentlich zu seinem Stellvertreter ernannt hatte, dem trauen sie diese Rolle offensichtlich nicht zu und sich selber natürlich erst recht nicht. Mose ist verschollen und Gott ist weit weg. Unnahbar für sie, unsichtbar, nicht spürbar, trotz aller Wunder, aller Gebote, trotz des Bundesschlusses zuvor. Ich glaube nicht, dass das Volk Israel ihren Gott vergessen hatte. Auch wenn Menschen zugegeben, was Gott angeht, manchmal sehr leicht vergesslich sind. Aber so schnell geht das denn nun wieder doch nicht. Mose ist weg und Gott nicht spürbar, nicht erlebbar, kein Zeichen von ihm. Das Volk will ja einen Gott haben. Sie wollen ja gar nicht gottlos sein. Denn sie brauchen ja einen Gott. So allein und verlassen, wie sie sich wähnen. Sie brauchen irgendeinen Gott. Es kommt nicht so drauf an, es können auch mehrere sein. Und folgerichtig kommen sie auf den schlauen Gedanken, dass man Götter ja auch selbst produzieren kann. Und so rennen sie denn zu Aaron und sagen zu ihm: Auf, mach du uns einen Gott, der vor uns hergeht. Denn wir wissen eben nicht, was diesem Mann Mose da passiert ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Und Aaron, wie soll man es beurteilen, reagiert und sagt: Reißt, und er meint das wörtlich, reißt eure goldenen Ohrringe ab von euren Ohren und aus euren Nasen wahrscheinlich auch. Und alles Volk tut das und reißt wirklich seine Ohrringe raus. Und Aaron nimmt sie und bildet aus dieser Masse Gold, gießt aus dieser Masse Gold ein Kalb. Die Bibel meint es wirklich so ironisch: ein Kalb und nicht ein Stier. Etwas ganz Geringes eigentlich. Und Israel spricht dann, das ist jetzt unser Gott, der dich, also uns, aus Ägyptenland geführt hat. Aaron ist übrigens ein geschickter religionspolitischer Taktiker, denn er deutet das gleich ein ganz kleines wenig um und lässt ausrufen, morgen ist ein Fest von Jahwe, unserem Herrn. Also er verknüpft diesen kleinen Fehlweg dann doch mit Gott und versucht das alles irgendwie mit einem schlechten Kompromiss zusammenzubringen und baut einen Altar. Und sie stehen dann früh auf am Morgen und feiern ein Opferfest. Und danach setzt sich das Volk hin, um zu essen und zu trinken und wie gesagt seine Sexorgie zu feiern. Was sie sich dabei gedacht haben, steht eigentlich nicht sehr ausführlich geschrieben. Wenn ich fantasiere, die einen vielleicht wirklich mit dem Wahn, ein selbstproduzierter Gott, der könnte ihnen ihre Angst nehmen und sie führen, ein selbstproduzierter Gott. Die anderen vielleicht mit dem Gedanken, wenn wir hier ein Götterbild machen oder genauer ein Postament für einen Gott, dann können wir unseren bisherigen Gott dazu zwingen, darauf zu reiten, auf diesem Bild und bei uns zu sein. Das kannten sie aus den Religionen und Kulten aus dem Umfeld Israels und Ägypten, wo sie ja herkamen. Ein Tier, zum Beispiel ein Stier, wird aus Gold und Silber gemacht. Und auf dieser Figur, das man dann Postament nennt, da reitet dann der betreffende Gott. Zumindest in der Fantasie. Wenn ein Gott das tut, das hat dann den Vorteil, dass man seinen Gott mit sich nehmen kann. Im Grunde hat man dann Gott in seiner Gewalt und in seiner Macht. Aber so vielleicht die Gedanken des Volkes, vielleicht ließe sich ja der ferne Gott dort oben auf dem Berg, der schon so lange nichts mehr hat von sich hören lassen, auf diese Weise zwingen, herabzusteigen, ihnen nahe zu sein, mitzureiten und den Willen des Volkes zu tun. Nämlich sie weiterhin beschützen und versorgen und segnen, ganz so, wie sie es wollten. Vielleicht gab es auch noch eine dritte Gruppe, die einfach in ihrer Angst, alleine zu sein und verlassen zu sein, ein Zeichen brauchte, ein Symbol, etwas Sichtbares, etwas, das man anfassen kann. Ein Symbol, an dem man sich zumindest mit den Augen festhalten kann und die deswegen ein Bild von Gott haben und mitnehmen wollten. Wie Gott selbst das alles beurteilt, das sehen wir gleich. Aber wir sollten vorsichtig damit sein, dieses Volk dort voreilig zu verurteilen. Diese drei Gruppen, die drei Motive, die einen, die sich sehnen nach einem Gott, der sie führt, und die anderen, die Gott mitnehmen wollen und zur Verfügung haben wollen, und die dritten, die wenigstens ein Bild, ein Zeichen von ihm sehen wollen, das sie tröstet, und alle haben sie einfach Angst in ihrer Verlassenheit. Ich kann sie gut verstehen, kann vieles davon gut verstehen. Ich weiß, wie wichtig Zeichen und Symbole sind. Das Kruzifix, übrigens aus einer baptistischen Kirche in Kanada, das in meinem Büro über meinem Schreibtisch hängt, oder die Ikone mit dem auferstandenen Christus über meinem Schreibtisch zu Hause, beides erinnert mich an Jesus Christus. Und solche Bilder verhindern die lockere Gottvergessenheit im Alltag, selbst wenn man am Schreibtisch sitzt. Und immer, fast immer, stärken sie, wenn ich drauf schaue, und unterstützen den Glauben. Wie zum Beispiel auch das Abendmahl als Zeichen der Versöhnung unseren Glauben stärken kann. Ja, Bilder und Symbole, die können dem Glauben helfen, in der Tat. Und die andere Gruppe, es soll mir keiner erzählen, dass wir nicht immer oder bisweilen zutiefst den Wunsch in uns tragen, irgendeine Methode zu finden, um Gott zu zwingen, uns nahe zu sein. Eine Technik zu finden, eine Gebetstechnik gar zu finden, um Gott dazu zu bringen, auf unseren Wegen mitzugehen oder mitzureiten. Wir würden manchmal öfter Gott sicherlich gerne dazu bringen, dass er unseren Willen tut. Und das ist sehr verständlich, auch damals. Und dann noch die Gruppe, die Angst hatte. Auch die Angst, ohne Orientierung zu sein, ohne jemanden, der weiß, wo es lang geht und führt und begleitet und Verantwortung übernimmt für unser Leben, wo wir dies scheinbar nicht mehr bewältigen können, diese Angst ist nachvollziehbar. Kein Wunder, dass Menschen dann auf die Idee kommen, sich selbst ihre Götter zu machen. Bis heute. Sich ihre Führer zu suchen, die ihnen Orientierung geben sollen. Wir hatten mal einen ganz schlimmen Führer. Kein Wunder, dass Menschen dann auf die Idee kommen, sich selber die Götzen ihres Lebens zu machen, die goldenen Kälber, die sie dann umtanzen und die dann ihr Lebensmittelpunkt werden soll und die ihnen Halt und Sinn im Leben und Sicherheit geben sollen. Die Götzen unseres Lebens. Das ist alles verständlich und wir sollten uns hüten, dieses Volk damals trotz allem vorschnell zu verurteilen. Gott beurteilt es doch noch, Szenenwechsel auf dem Berg. Gott wird zornig. Gott wird zornig und spricht zu Mose, geh jetzt, steig schnell hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind von dem Wege abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich meinen Zorn über sie entbrennen. Ich will sie vertilgen. Und dafür will ich dich zum großen Volk machen. Gott ist, in menschlicher Sprache gesprochen, sehr verletzt. Es ist ein Vertrauensbruch zwischen ihm und seinem Volk. Ein Vertrauensbruch, den Israel begangen hat. Er wollte ihr Gott sein. Er hat es ihnen zugesagt, ihr Gott zu sein. Er wollte diese Lebens- und Liebesbeziehung zu seinem Volk. Und das Volk hat sein Vertrauen, seine Liebe missbraucht, einen Vertrauensbruch begangen. Gott wird zornig. Und er macht Mose ein Angebot. Ich stolpere immer dabei beim Lesen über diesen Vers. Ein Angebot, ich will das Volk vernichten und ich mache dich jetzt zum großen Volk. Sehr verführerisch, aber Mose geht darauf nicht ein. Mose geht darauf nicht ein. Er lässt sich nicht verführen von diesem Angebot. Es geht Mose nicht um sich selber, sondern um das Volk, um sein Volk. Und so geht er ein Risiko ein. Er widerspricht Gott. Er fleht und er bittet für sein Volk. Und dabei argumentiert er gut, denn er behaftet Gott auf den Verheißungen, die er selber gegeben hat. Gedenke doch an deine Knechte Abraham und Isaak, denen du verheißen hast, sie zum großen Volk zu machen und mit ihnen zu sein. Und warum sollen denn die Ägypter sagen, du hast sie herausgeführt aus Ägypten, nur um sie jetzt in der Wüste umkommen zu lassen. Mose fleht und bittet vor Gott und geht damit ein gewisses Risiko ein. Mose springt in die Bresche für sein Volk, die Aufgabe eines geistlichen Führers. Der dritte Akt des Dramas ist kurz, aber gewichtig. Als Mose dort bittet und fleht für sein Volk, eintritt für sein Volk, da gereute Gott das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Dieser Satz ist für manche Theologen oder Bibelleser erschreckend anstößig, und das muss er auch sein. Denn er sagt ja ganz schlicht, dass Gott seine Meinung ändern kann. Und dass seine Pläne nicht von vornherein feststehen und in Ewigkeit festgezurrt sind. Gott tut es leid, was er da in seinem Zorn vorhatte und geplant hatte. Und Gott revidiert seine Meinung. Gott hat ein Herz. in menschlicher Sprache gesprochen, das sich anrühren lässt und das sich bewegen lässt. Gott seinerseits nämlich nimmt diese Lebensbeziehung, diese Liebesbeziehung, den Bund mit seinem Volk so ernst, dass er seinen Zorn überwindet und in seinem Herzen die Liebe und die Gnade gewinnen lässt. Gott gereute, was er vorhatte. Die Intervention des Mose, seine Fürbitte, sein Flehen hatte Erfolg. Gott lässt sich bewegen und Gott bewegt sich von seinem Standpunkt. Das wird übrigens von Gott mehrfach in der Bibel berichtet. Es gereute ihn, er änderte seine Meinung. Aber das ist ganz wichtig. Das heißt nicht, dass Gott ein wankelmütiger Gott ist, der mal so oder mal so denkt, gerade so, wie er halt drauf ist, und der darum unzuverlässig wäre. Wenn man ganz genau hinschaut in die Bibel, wenn Gott etwas gereut, dann ist es immer sein Zorn. Dann ist es immer das Unheil und seine Strafe, die er jemandem zugedacht hat. Niemals, niemals bereut Gott seine Verheißungen, die er seinem Volk gegeben hat. Niemals gereut ihn seine Gnade. In schöner alter Kirchensprache heißt das, Gott ist treu. Seine Lebensbindung an sein Volk, seinen Bund, die zerbricht er nicht. Niemals, was immer auf der anderen Seite auch passiert. Seinen Zorn, den kann er zurücknehmen, seine Gnade kann er nicht zurücknehmen. Sein Ärger in menschlicher Sprache, der kann verfliegen, sein Zorn verrauchen, seine Liebe kann aber nicht verfliegen und verdampfen. Ein Psalmbeter hat es schön zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, sein Zorn währt einen Tag, aber seine Gnade ein Leben lang. Dabei bleibt es. Und darauf können wir uns unbedingt verlassen. Weil Gott zu seinen Verheißungen steht, verlässt er uns nicht und nie. Wir brauchen ihn gar nicht zwingen, mitzugehen. Er tut es und er tut es gerne und freiwillig. Weil Gott zu seinen Verheißungen steht, brauchen wir keine falschen Götterimitate uns zu machen, weil Gott wirkt und mächtig ist. Und weil Gott zu seinen Verheißungen steht, können wir uns ihm anvertrauen. Das nimmt die Angst, das stärkt unser Vertrauen, das lässt uns unseren Weg gehen. Und Gott ist nahe und bleibt uns treu. In Jesus Christus, dessen Kreuz und Auferstehung wir in den nächsten Tagen anschauen und feiern werden, hat er dies ein für alle Mal gezeigt. Ohne Kompromisse, ohne es je ändern zu wollen und zurückzunehmen. Amen.